Freak, 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 freak. Freak Radio. Herzlich willkommen bei Freak Radio. Bei uns geht es heute um die Folgen der NS-Euthanasie. Zu Gast im Studio ist Bernhard Gittstaller. Sie beschäftigen sich mit der Geschichte unter anderem des Gailtals. Wie kam es denn dazu?
Ich bin eigentlich Politikwissenschaftler, Sozialarbeiter. Ich bin der Obmann des Vereins Erinnern Gailtal. Den haben wir, eine Truppe junger Leute aus dem Gailtal, teilweise also aus Kärnten vor allem, und ein, zwei Kollegen auch aus anderen Bundesländern im Jahr 2012 gegründet. Also uns gibt es jetzt seit 5 Jahren. Was uns alle verbunden hat, ist einerseits, dass wir einerseits in Kärnten groß geworden sind und da mitbekommen haben natürlich, wie man da mit der eigenen Geschichte umgeht. Und da spreche ich ganz konkret jetzt dann über den Nationalsozialismus, wie man damit umgeht, beziehungsweise auch nicht umgeht. Und was uns auch verbunden hat, wir sind alle nach Wien, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, geflohen, um da zu studieren, zu arbeiten. Und nach einigen Jahren in Wien, wo wir auch gesehen haben, wie man es anders machen kann, Erinnerungsarbeit, Gedenkarbeit, wissenschaftliche Aufarbeitung, auch Verantwortungsübernahme, haben wir uns gedacht, na, das geht in der Stadt, da funktioniert das schon sehr lang. Warum eigentlich nicht auch bei uns in Kärnten und im konkreten Fall erst einmal auch im Gailtal? Und so haben wir den Verein gegründet und unser Ziel war es, einerseits die Aufarbeitung der NS-Zeit, des NS, also Aufarbeitung und wissenschaftliche Erforschung der NS-Zeit, des NS-Machtapparates. Allerdings nicht nur jetzt von 38 bis 45, sondern wir wollten uns auch ganz explizit die Genese anschauen, weil der Nationalsozialismus ist ja nicht über Nacht gekommen und da gewesen, sondern da gibt es ja eine Vorgeschichte, eine in Kärnten unter Umständen vielleicht sogar längere Vorgeschichte als in manch anderem Bundesland und natürlich auch die Zeit danach. Wir haben uns einfach ans Werk gemacht 2012 und haben angefangen mit dem, was wir auf der Uni gelernt haben, nämlich wissenschaftlich zu arbeiten, zu forschen, haben das einfach selbst mal angewandt und sind im Laufe der Jahre von Israel, Yad Vashem, natürlich alle möglichen Archive in Österreich bis Berlin in Archive gekommen und haben uns Aktenmaterial durchgeschaut, haben so in recht kurzer Zeit, weniger als fünf Jahren eigentlich, sehr viel in Erfahrung gebracht und auch einige Werke publiziert. Als erstes eben das Gailtal unterm Hakenkreuz und dann für uns in Bezug auf das Gailtal das Herzstück unter Anführungszeichen der Arbeit, nämlich ausgelöschte Namen. Da ist es uns darum gegangen und das war eben ganz zentral für uns als Verein, die Namen und so gut als möglich Geschichten, Biografien der NS-Opfer im und aus dem Gailtal ausfindig zu machen, zugänglich zu machen wieder und so auch Gedenken und Erinnerung möglich zu machen, weil bei uns im Gailtal gibt es kein Denkmal. Also ganz speziell nämlich nicht in Hermagor, in der Bezirkshauptstadt, gibt es kein Denkmal für die NS-Opfer, obwohl wir beinahe 200 Biografien gefunden haben. Und so sind wir da in diese Arbeit reingekommen und sind bis heute dran geblieben.
60 Euthanasie-Opfer, haben Sie im Vorgespräch gesagt, gab es alleine im Gailtal, habe ich das richtig verstanden?
Genau, unter den 200 Biografien, die wir ausfindig gemacht haben, waren 60 beziehungsweise sogar etwas mehr als 60 Namen, Menschen, die der NS-Euthanasie zum Opfer gefallen sind. Und das ist, für uns war das eine ganz neue Erkenntnis, damit hätten wir nicht gerechnet, das haben wir nicht gewusst, dass das so viele Namen sind. Im Gailtal ist das die größte Opfergruppe. Gleichzeitig hat man nicht nur über diese Opfergruppe, aber ganz besonders auch über diese Opfergruppe bis vor kurzem so gut wie überhaupt nicht gesprochen. Noch dazu wissen sehr viele Familien, gerade nämlich Familien, in denen es Euthanasieopfer gibt, gar nicht, dass es in der Familie solch einen Fall gibt.
Wenn wir jetzt sozusagen ein Stück weit einsteigen, so drängt sich zu Beginn die Frage auf, Wie finden Menschen den Weg zu Ihnen, wenn Sie sagen, es gibt Familien, wo über denjenigen oder diejenige, der der Euthanasie zum Opfer fiel, gar nicht gesprochen wird? Wie beginnt dann dieser Aufarbeitungsprozess innerhalb der Familien, der ja teilweise auch recht konfliktgeladen sein kann?
Ja, der kann konfliktgeladen sein, ja, absolut. Die ersten Jahre hat man uns mehr als skeptisch, unsere Arbeit und unser Gebaren sehr skeptisch, sage ich jetzt, dann vorsichtig begutachtet und beobachtet. Man hat sich, oder viele im Tal haben sich sehr kritisch unserer Arbeit gegenüber geäußert und haben gesagt, ja, lasst das mal, lasst diese Zeit, lasst die Verbrechen etc., die passiert sein, das ist Vergangenheit. Im Laufe der Jahre mit den Publikationen, mit unserer stetigen Arbeit, wir machen auch Stadtspaziergänge gegen das Vergessen in Hermagor, wir haben auch den ein oder anderen Prozess geführt. Wir haben 2014 auch einen Prozess gegen die FPÖ geführt, wo es zu einem Vergleich in unserem Sinne gekommen ist. Im Laufe der Zeit haben die Menschen bemerkt, okay, da ist etwas dahinter. Diese Arbeit ist qualitätsvoll und da steckt etwas dahinter. Gerade am Land, also das ist vielleicht in der Stadt oft schwieriger vorzustellen, wo es schon eine gewisse Szene gibt, in der Erinnerungsarbeit passiert. Bei uns im Gailtal, ich sage jetzt an der Bewusst, am Land, da hat man uns wirklich sehr lang kritisch begutachtet und erst wie man gesehen hat, okay, da ist etwas dahinter und das hat Hand und Fuß, erst dann sind die Leute auf uns immer mehr zugegangen. Und das ist so passiert, dass dann zuerst eben vor allem im Gailtal Familien oder einzelne Angehörige von Familien sich an uns gewandt haben. Man kennt unsere Homepage, man kennt unseren Kontakt und uns gebeten haben, um ein Gespräch, sich mal zusammenzusetzen, die Geschichte mal zu erzählen, was man bisher weiß und in weiterer Folge dann mit der Bitte eben zu begleiten bei der Aktensuche. Und das ist im Laufe der Zeit dann immer mehr übers Gailtal rausgegangen, Kärnten und irgendwann einmal haben wir auch aus anderen Bundesländern Anfragen erhalten. Und so haben wir im Laufe der Zeit recht viele Familien bei der Suche nach Angehörigen, das war nicht immer Euthanasieopfer, begleitet, unterstützt. Das mag ich jetzt auch dazu sagen, sehr oft oder fast in allen Fällen ist dieser familiäre Forschungsprozess auch ein nachholender Trauerprozess.
Das heißt, die Trauerarbeit im Prinzip vollzieht sich ein Stück weit, indem man sich mit der Geschichte desjenigen, der unter Anführungszeichen verschwunden ist, zu beschäftigen beginnt.
Ja, also im Buch Gehabt das Schweigen, um das es ja heute geht, da sind einige Familieninterviews drinnen, also einige Familien über mehrere Generationen hinweg interviewt worden von mir. Und da wird das, glaube ich, ganz besonders deutlich. Viele Angehörige, Familien wissen oder nicht wissen, sondern spüren, es gibt irgendetwas in der Familie, es ist etwas vorgefallen, etwas Schreckliches, worüber nicht gesprochen wird, worüber es unter Umständen sogar verboten ist, zu sprechen in der Familie, aber da gibt es irgendetwas. Dieses Gefühl ist oft für viele, es wird beschrieben, eine Familie oder ein Interviewpartner hat gesagt, eine dunkle Wolke hat er gespürt, sein Leben lang, über einen Teil der Familie. Diese Wolke gibt es, wenn wir jetzt dann in dieser Bildsprache bleiben, diese dunkle Wolke gibt es oder kann es geben, nur die Angehörigen und vor allem in der zweiten und dritten Generation wissen zumeist nicht, warum die überhaupt da ist, warum es diese Wolke gibt. Erst durch diese familiäre Auseinandersetzung, den Forschungsprozess, kann dann unter Umständen klar werden, okay, bei uns in der Familie hat es eben zum Beispiel eben in dem Fall Euthanasieopfer gegeben, eine Tante, ein Onkel, ein Bruder, der der NS-Euthanasie zum Opfer gefallen ist. Und erst da wird bewusst, wo diese eben dunkle Wolke eigentlich herkommt. Und da geht es eben ganz, ganz oft eben um nachholende Trauerarbeit. Diesen Verlust, den es in der Familie gegeben hat, der hat nie betrauert werden können. Und das ist auch etwas ganz Essentielles. Also ein Verlust, ein menschlicher Verlust, den man nicht betrauern kann, so etwas kann sich festsetzen. So etwas kommt immer wieder. So etwas setzt sich fest bei einer Person oder einer Familie. Kann so traumatisch sein. Und zum Beispiel auch, wie ich es in einem Fall gehabt habe, in Albträumen regelmäßig wiederkehren, ohne dass man weiß, worauf diese dunkle Wolke, diese ja, diese Gefühle zurückzuführen werden. Und so haben wir das ja in einigen Fällen eben, sage ich jetzt, Licht da in das Dunkle bringen können. Und man muss ja sagen, viele der Opfer, der der NS-Euthanasie zum Opfer gefallen sind, haben oft nicht einmal einen Grabstein, einen Ort, wo die Familie oder andere Angehörige hingehen können, um zu trauern.
Das heißt auch ein bis zu einem gewissen Grad gesellschaftliches Wegschieben des Themas.
Also die gesellschaftliche Dimension ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach, oder unserer Ansicht nach, von Vereinerinnen Geital aus. Weshalb ich ein Kapitel auch quasi der Genese des österreichischen Nachkriegsgedächtnisses gewidmet habe. Wir haben uns angeschaut oder haben auch versucht zu erklären, warum gerade diese Opfergruppe, das ist ja jetzt dann nicht nur im Geital so, dass Euthanasieopfer eine Gruppe sind, die, über die man ganz besonders nicht gesprochen hat. Neben bei uns auch Kärntner Slowenen, Widerstandskämpfern und so weiter. Das ist ja in Kärnten und in ganz Österreich generell so. Und das ändert sich, merke ich, jetzt an so seit einem Jahr, eineinhalb Jahren vermehrt. Und diese gesellschaftliche Dimension, da sprechen wir davon, dass es nach 1945 sehr oft, nicht sehr oft, sondern regelmäßig oder in der Regel sogar jene NS-Täter waren, die eben zwischen 38 und 45 Karriere gemacht haben, zweifelhafte Karrieren gemacht haben und die nach kurzen Unterbrechungen, manchmal unter Umständen auch etwas längeren Unterbrechungen, wieder zurückkommen sind an ihre gesellschaftlichen, politischen anerkannten Positionen und von da aus natürlich maßgeblich die Gesellschaft mitgestaltet haben. Und in einer Gesellschaft, in der ehemalige NS-Verbrecher, die ja zum allergrößten Teil ihre Ideologien nie ablegen haben müssen oder gar etwas bereuen haben müssen, in einer Nachkriegsgesellschaft, wo diese Menschen ganz zentrale Positionen in der Gesellschaft haben, da werden natürlich Ideologien, Ideen, die diese Menschen da mittragen, nach wie vor sehr salonfähig sein. Und das ist für uns eine der Dimensionen, die wir eben oder die ich hier anspreche, die mit dazu beitragen, dass diese Opfergruppe bis hin zu Behinderungen, Beeinträchtigungen heute in der Gegenwart etwas sein, das als problematisch angesehen wird. Etwas, worüber man nicht spricht.
Bevor wir allerdings die Geschichte vom Ende erzählen, müssen wir an den Anfang zurück. Und da hat sich im Vorgespräch die Frage aufgedrängt, was denn das überhaupt für ein Klima war in den 20er und 30er Jahren gegenüber Menschen, die nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprochen haben, die körperlich oder mental schwächer waren, die aus anderen Gründen exkludiert wurden. Wie ist man denn mit solchen Menschen umgegangen?
Zu den Vorjahren und Vorjahrzehnten vor der NS-Euthanasie, T4 und so weiter, muss man unbedingt erwähnen, eben die Euthanasie ist von den Nazis natürlich also die Ermordung auf die Spitze getrieben worden und eiskalt durchgeführt worden. Die Debatten um den Umgang mit Menschen, die nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen, und damit meint man, und das ist ja heute sehr oft nicht ganz anders, körperlich fit, geistig fit, zum Arbeiten geeignet, ohne weitere Hilfsmittel oder zusätzliche Hilfsmittel. Die Debatten gehen weit zurück. Wir haben einen Sozialdarwinismus, der auf den Beginn des Jahrhunderts bzw. Ende des vorletzten Jahrhunderts schon zurückgeht. Wir haben die Debatten über die sogenannte positive und negative Eugenik, die älter, weit älter sind, auch als die NS-Bewegung an sich. Also das Fördern von erwünschten biologischen Eigenschaften bei Menschen bzw. das Ausmerzen von unerwünschten biologischen Eigenschaften. Und man muss auch dazu sagen, dann nach dem Ersten Weltkrieg, die Debatten, die hat es in Österreich damals genauso gegeben wie auch in Deutschland ganz stark, über die Zwangssterilisierungen bzw. Sterilisierungen von Menschen, denen man unterstellt, dass sie ihre Nachfahren auch in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt werden, wären oder Behinderungen hätten, beziehungsweise das Risiko vorhanden wäre. Und diese Debatte und die Zustimmung zu diesen Zwangssterilisierungen sind in der Gesellschaft weit, dann auch in den frühen 30er Jahren, weit über das Lager der Anhänger der Nationalsozialisten und Sozialistinnen hinausgegangen, sehr weit darüber hinaus. Und auch ein Punkt, der da in der Debatte sehr oft gebracht wird, ist der Kostenfaktor. Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen oder solchen anderen Unterstützungsbedürfnissen sind für die Gesellschaft erstens mal nicht nur kein Gewinn, sondern auch ein Kostenfaktor. So ist das verhandelt worden in weiten Teilen der Gesellschaft. Man hat gesagt, ein Mensch, gutes Beispiel vielleicht auch nach dem Ersten Weltkrieg, als Kriegsversehrter nach Hause gekommen ist, nur noch ein Bein hat, kostet uns im Jahr so und so viel Geld. Und wenn es den nicht gäbe, dann würden wir uns so und so viel sparen. Und diese eiskalten Rechnungen, diese unbarmherzigen Rechnungen, wo es aber um konkrete Menschen, um Menschenleben geht, die hat es schon auch vor dem Anschluss Österreichs gegeben. Vielleicht nicht in diesem Maße, aber diese Überlegungen hat es auf jeden Fall schon im Vorhinein gegeben. Und es ist ja ein Zeichen von rechtsextremen, faschistischen Bewegungen auch, dass man Probleme in der Gesellschaft gerne da verortet, also Sündenböcke sucht und gerne da verortet, wo man die Schwächsten in der Gesellschaft findet. Und da haben sich natürlich Menschen mit Beeinträchtigungen, Kriegsversehrte etc. ganz besonders angeboten. Wenn wir die nicht haben, sage ich, dann geht es uns besser. So war der O-Ton quasi.
Auch eine Abkehr, wenn man so will, vom christlichen Ideal, Hilfe, Unterstützung, Nächstenliebe, wie immer man es nennt, hin zu einer eigentlich sehr rational, vermeintlich rational gesteuerten,
ökonomisch vor allem auch,
Vorgehensweise. Da gab es ja einen Bischof, glaube ich, den Bischof von Münster, der das relativ scharf kritisiert hat. Aber vielleicht gehen wir, bevor wir zu ihm kommen, noch einmal überhaupt zurück. Wie war denn dieser NS-Euthanasie-Apparat strukturiert? Was weiß man denn darüber?
Man kann so viel darüber sagen, dass ich sogar ein Buch darüber geschrieben habe. Aber kurz und knapp gesagt, also es war von Anfang an ein Ziel der Nazis oder Hitlers und auch Himmlers, die Vernichtung von nach ihrem Begriff von unwerten Leben, unter Anführungszeichen, voranzutreiben. Mit Kriegsbeginn, Oktober 1939, ist dieser Plan, den man schon sehr geheim und mit zurückhaltend hoher Geheimhaltung versucht hat, da auszuarbeiten, wie man denn jetzt umgeht, wie man diese Menschen unter Anführungszeichen los wird, dann langsam zur Umsetzung kommen. Es ist zur Etablierung oder zur Umsetzung der sogenannten Aktion T4 gekommen, wo man dann aus dem ganzen Reich, aus unterschiedlichen Pflegeanstalten, Krankenanstalten etc. Menschen eben in bestimmte Vernichtungseinrichtungen transportiert hat. Der Ablauf war am Anfang so, dass es ein Datenblatt gegeben hat. Also in der Regel haben die urteilenden Ärzte nicht die Patienten auch tatsächlich gesehen, sondern anhand eines Datenblattes das gemacht. Wenn da die Mehrzahl der Ärzte mit Plus unterschrieben haben, hat das bedeutet, diese Person muss sterben, was die Mehrzahl mit Minus, dann hat sie noch weiterleben dürfen. Das ist sehr oft, ich habe es schon erwähnt, so entschieden worden auf Basis dessen, ist diese Person arbeitsfähig, einsetzbar, quasi in irgendeiner Art und Weise produktiv für die sogenannte Volksgemeinschaft, die ja wirklich, man muss es sagen, eine unbarmherzige Leistungsgesellschaft auch war oder eben nicht. Wenn dem nicht so war, dann war das sehr schnell und leicht, den Tod zu bestimmen. Also ich habe da einen Fall im Buch Ausgelöschte Namen von einem jungen Mann, der sehr reinlich war in der Pflegeeinrichtung, sehr beliebt war, sich auch unterhalten hat. Ein junger Mann, der durchaus verwendbar war quasi, und man stellt sich die Frage, warum ist er der Euthanasie zugeführt worden? Eine Aufseherin hat in einem Bericht über ihn geschrieben, er macht alle Arbeiten, aber er wird sie nie von sich aus machen. Man muss sie ihn immer anschaffen. Das hat gereicht. Das ist zu viel Arbeit gewesen, er war zu wenig Eigeninitiativ und dieser junge Mann ist dann auch der Euthanasie zugeführt worden. Eben, es hat in Österreich dann Hartheim gegeben, beispielsweise. Im Dritten Reich hat es mehrere solcher Einrichtungen, solcher Vernichtungsorte gegeben, wo dann auch mit Gas gearbeitet worden ist, wo man in Wirklichkeit ja auch experimentiert hat mit Gas schon für den späteren Holocaust an den Juden und Jüdinnen. Und es ist dann zu durchaus auch zu Kritik an diesem halb geheimen Tötungsprogramm T4 gekommen, so dass es dann nach wenigen Jahren eingestellt wurde, offiziell gleichzeitig, und damit tritt die zweite Phase der NS-Euthanasie ein, gleichzeitig die sogenannte dezentrale Euthanasie einsetzt, wo man dann die Leute nicht mehr quer durchs Land, durchs Dritte Reich gekarrt hat zu den Vernichtungseinrichtungen, sondern direkt in den sogenannten Pflegeheimen oder in Klagenfurt auch der Siechenanstalt direkt vor Ort mit Medikamenten, Überdosierungen und Ähnlichem sediert hat und die Menschen dann an den Folgen dieser Schwächung, der bewussten Schwächung auch dann verstorben sind.
Und da war es aber so, haben Sie im Buch beschrieben, dass ein, ich nenne es jetzt einmal soziales, intaktes Netz einen bis zu einem gewissen Grad durchaus schützen konnte, weil vorwiegend jene ausgewählt wurden öfters, die also keine familiäre Bindung haben, die wenig Pakete, wenig Besuch bekommen haben, dass die also unter den ersten waren.
Ja, also das hört man heute nicht immer ganz gern, eben auch vor allem, wenn man direkt mit Nachfahren zusammenarbeitet. Aber man muss es sagen, wie es ist. Also das Besondere Besondere unter Anführungszeichen an der Opfergruppe der Euthanasie-Opfer ist, dass alle Menschen davon betroffen haben sein können, egal welcher Religion, welcher Herkunft, welcher Sprache, Geschlechtsalters und so weiter. Nur viel mehr Menschen stammen aus prekären Verhältnissen, aus Arbeiter, aus der Arbeiterklasse, aus höchst prekären Verhältnissen, sind oft in Armenhäusern, in Gemeinden gewesen und so weiter. Oder auch aus Keuschlerfamilien, aus Bauernfamilien, die auch so schauen haben müssen, wie sie über die Runden kommen mit den großen Familien. Und da war es sehr oft so, dass dann eine Familie oder ein soziales Netzwerk, Eltern, andere Verwandte, die unter Anführungszeichen lästig waren, beispielsweise in Klagenfurt vor Ort hingefahren sind, Besuch eingefordert haben, hingeschrieben haben, lästig waren quasi den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärzten und Ärztinnen, dass man da sich auch im Sinne dieser ökonomischen Überlegungen bei der Tötung sich dann zumindest genauer überlegt hat, wollen wir diese Person, die jetzt an der Angehörige hat, die immer wieder nachfragen, die da sogar auftauchen bei uns und durchaus lästig sein, vielleicht sogar noch jemanden kennen, der politisch etwas zu sagen hat, wollen wir da wirklich dieses Risiko eingehen und dann die ganze Mehrarbeit haben, Mehrarbeit unter Anführungszeichen erklären, was ist passiert und so weiter. Und das hat schützen können vor einer Tötung. Das war nicht der Goldweg, aber Menschen, die in so ein Netzwerk gehabt haben, die haben auf jeden Fall bessere Chancen gehabt zu überleben. Umgekehrt, da wo das nicht möglich war, weil es einfach keine Verwandten gegeben hat oder weil die Verwandten auch nicht dazu in der Lage waren, auch nicht das Geld gehabt haben, um da quer durch beispielsweise Kärnten oder anderes Bundesland zu reisen, um einen Angehörigen zu sehen. Da war das natürlich dann leichter, auch eine so eine Person zu ermorden und dann verschwinden zu lassen.
Man hat ja, glaube ich, auch Angehörige bis zu einem gewissen Grad bewusst in die Irre geführt. Also falsche Todesursachen, falsche Todesorte, um die Spur zu verwischen und das Auffinden und Nachspüren ein Stück weit zu erschweren.
Ja, also das stimmt vor allem, um die Spurensuche zu erschweren. Absolut, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben dabei. Allerdings, auch das muss man sagen, es hat in der Bevölkerung sehr bald sehr viel Wissen gegeben, was passiert denn Arbeiter im Deutschen Reich, mit den Menschen, die nicht als arbeitsam genug gelten, die als faul gelten oder beeinträchtigt gelten. Da hat es trotz der großen Geheimhaltung sehr viel Wissen darüber gegeben. Dieses Verwischen der Spuren, indem man zum Beispiel falsche Todesanzeigen schreibt von Anstalten aus ganz anderen Orten, Brandenburg ist in Kärnten zum Beispiel sehr oft angegeben worden, dient auch dazu, den Angehörigen das Gewissen zu erleichtern. Indem man ihnen dann die Möglichkeit gibt, quasi zu sagen, ah, das ist so weit weg, davor, da kommen wir ja sogar gar nicht hin, das ist ja jetzt dann gar nicht möglich, selbst wenn wir wollten, und jetzt dann lassen wir das sein. Also da hat es die Möglichkeit einer gewissen verschwiegenen Komplizinnenschaft gegeben. Und das möchte ich auch erwähnen, ich habe auch Fälle, auch das gibt es, gefunden, wo Angehörige ganz explizit das einfordern, dass ein Familienmitglied, das beispielsweise, einen Fall haben wir da im Gailtal, an Trisomie 21 erkrankt oder mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen ist, ganz explizit den Wunsch, den auch entsprechend, ich sage es jetzt dann so, wie das da formuliert worden ist, einzuliefern, zu verwahren, und es wenig Interesse gegeben hat in der Familie, da quasi weiterhin die Obhut zu haben, da er am Hof sehr viel mehr Arbeit verursacht, als unterstützend ist, und es deshalb von einem Teil der Familie dieses Schreiben gegeben hat, ihn da quasi wegzubringen. Und das ist keine Ausnahme. Das ist immer wieder mal vorgekommen, sich lästiger, auch teurer Angehöriger zu entledigen.
Und das Umgekehrte gab es aber auch, genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die Situation, wo eine Mutter durchaus scharf protestiert hat, wie der Vater auch nur vorgeschlagen hat, den Sohn auf Kur zu schicken, richtig, ja. Und die Mutter sehr wohl sehr schnell gecheckt hat, was mit Kur denn gemeint sein könnte.
Das ist das Gegenbeispiel, richtig, ja. Also diese Frau, ich habe das ja dann auch noch mitgekriegt, so ist mir über sie erzählt worden von einer Tochter, die das mitbekommen hat, alles aus erster Hand, ist sehr energisch aufgetreten. Es ist ein zweites Mal passiert, dass SS-Männer am Hof aufgetaucht sind und eben den jungen Burschen, um den es da gegangen ist, wegbringen wollten, und die sehr energisch aufgetreten ist und gesagt hat, es gibt dafür keinen Grund. Der bleibt bei uns und wir schauen auf ihn. Den sein Leben wurde gerettet.
Die Ärzte muss ich noch erwähnen, haben Sie gesagt und haben damit gemeint, die Rolle des medizinischen Hilfspersonals.
Ja, nicht nur Hilfspersonal, sondern des konkret medizinischen Personals auch. Nach 1945 hat man sich ja in Österreich, gerade nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, die naturwissenschaftlichen Bereiche sehr schwer getan, da auch Verantwortung zu übernehmen und ganz klar zu benennen, wo denn die eigenen kriminellen Handlungen, verwerflichen Handlungen und die eigenen Verantwortungen eigentlich sind. Für junge Ärzte, Ärztinnen war das war die Zeit ab 38 in Österreich auch eine Zeit, in der es möglich war, Karriere zu machen. Und das haben auch viele, viele genützt. Diese Ärzte, in Wien beispielsweise natürlich Steinhof, Spielgrund muss man da erwähnen, sind aktiv gewesen in der Forschung, wie man heute auch nicht mehr forschen würde, und nach 1945 sehr oft eben gar nicht verurteilt worden, beziehungsweise sehr, sehr schnell wieder in den medizinischen Dienst gekommen. Und ich bringe da auch die Beispiele von Kärnten dann, wo wir dann im Krankenhaus Klagenfurt etliche Mediziner haben. Doktoren, höchste honorige Personen, Skrinzi beispielsweise, die nicht nur medizinisch höchst anerkannt waren, sondern gesellschaftlich höchst anerkannt waren, mit allen möglichen Orden um die Verdienste der Republik Österreich dann auch noch versehen worden sind, die nie dafür gerade stehen haben müssen, was sie da eigentlich gemacht haben. Nicht nur das, sondern auch ihre Tätigkeit weiter beschönigt haben, die Euthanasie auch teilweise weiter, nicht nur teilweise, sondern weiter auch befürwortet haben und ganz zentrale Rollen in der Gesellschaft eingenommen haben. Und gerade auch für Betroffene, Überlebende, muss man sich das mal vorstellen, da hat man Begegnungen, vor 45 mit eben Hilfspersonal oder konkret ärztlichem Personal in einer entsprechenden Anstalt. Und nach 45 hat man mit denselben Ärzten, und das ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern sehr oft wieder zu tun. Jene Ärzte, die dann eigentlich gerne tot gesehen hätten. Und ein letzter Satz dazu, wir haben das ja jetzt dann in den letzten Monaten mitbekommen, auch in Wien, aber nicht nur in Wien schaut man sich das halt genauer an als auch in anderen Bundesländern, die ganzen Missstände in Pflegeeinrichtungen nach 1945 bis in die 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, teilweise sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Und heute wissen wir, das Personal, Stichwort Stellenhof und so weiter, war das sehr oft dasselbe wie vor 1945. Also sprich, wir haben da nicht einmal einen Bruch. Auch nach 1945 hat man sehr oft jenen Menschen, die sozial minderwertig ausgegrenzt gelten, keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, sie abgeschoben und sie wieder denen Menschen ausgesetzt, die bereits vor 1945 ja, teilweise als Täter in Erscheinung getreten sind.
Wir haben jetzt viel über Innengeiltal, über die NS-Euthanasie im Detail gehört. Was wir noch nicht so beleuchtet haben, ist jetzt, wie Familien mit diesem erlebten Traumata umgehen. Jetzt haben Sie mit 4 Familien gesprochen im Rahmen dieses Buches Ererbtes Schweigen. Was kann man denn sagen, haben Sie herausgefunden? Welche Parallelen gibt es denn zwischen den einzelnen Generationen im Umgang mit der NS-Vergangenheit?
Ich habe mit sehr vielen Familien gesprochen, allerdings waren es nur 4 Familien, die bereit waren oder wo es einzelne gegeben hat, die bereit waren, ein Interview zu geben, eben über ihre Erlebnisse, über ihren Auseinandersetzungsprozess. Und man muss sich schon fragen, also das ist ja eine interessante Entwicklung, also interessant unter Anführungszeichen, wie es sein kann, dass eben 70 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes, des NS-Terrors, Angehörige auch der zweiten Generation, auch der dritten Generation, sich so schwer tun, eben über diese Erlebnisse in der Familie zu sprechen. Da geht es einerseits ganz viel um Scham, schambesetzt, das Thema ist schambesetzt, und um Angst. Man hat nach wie vor, und das sage ich euch da, oder kommt in den Interviews zum Vorschein, gerade bei den Familien im eher ländlichen Bereich, das Gefühl dann, im Ort abgestempelt zu sein, das ist die Familie, die da den Erbkranken drinnen hat, unter Anführungszeichen. Und so einen Stempel kriegt man so leicht nicht weg. Also nicht drüber zu sprechen, war für viele Angehörige, für viele Familien auch der Versuch, diese Stigmatisierung loszuwerden. Das ist in den wenigen Fällen oder nur in wenigen Fällen gelungen. So viel dazu Angst, damit wieder konfrontiert zu sein. Auf der anderen Seite haben wir die Scham. Und damit sind wir wieder am Anfang. Es geht um Menschen mit irgendeiner Art von Beeinträchtigung oder Behinderung. Und da feiert, wir müssen es ja sagen, wie es ist, da feiert da heute niemand der Party deshalb. Also das muss man auch so klar sagen. Im Gegenteil, also wir haben ja heute auch Möglichkeiten, schon im Vorhinein vor der Geburt eben mit mathematischer Wahrscheinlichkeitsrechnung aus konkret zu benennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein kann, dass ein Neugeborener an dieser oder jener Krankheit leidet. Und im Zweifelsfall entscheiden sich viele dann, nicht zuletzt auch unsere Kritik dahingehend, aufgrund der fehlenden Beratung und auch den fehlenden Möglichkeiten, mit Familien in Kontakt zu treten, wo es Kinder beispielsweise gibt, die welche Behinderung auch immer haben oder Beeinträchtigung auch immer haben, mit diesen in Kontakt zu treten, sie kennenzulernen und zu merken, da geht es um ganz viel um Ängste und Belastungen, die später dann im realen Tun gar nicht mehr so präsent sind, gar nicht mehr so weit vorne sind. Genau, deshalb auch eben das Thema mit der Scham. Das zieht sich sehr oft und sehr viel durch bei den Familien. Ja.
Nur für alle Nichtforscher, dass man das kurz gern, also mit erster Generation sind jene gemeint, die den Betroffenen noch selbst kannten oder mit ihm zu tun hatten. Ja. Zweite Generation sind dann die Kinder, ja. Und dritte wären dann in dem Sinn die Enkelkinder.
Richtig, genau.
Jetzt wenn man sich die einzelnen Generationen anschaut, gibt es da Unterschiede im Umgang mit den familiengeschichtlichen Vorkommnissen?
Ja.
Und wenn ja, welche?
Also wir haben, oder ich habe bemerkt, dass es gerade in der ersten Generation bei Angehörigen, die den Onkel, die Tante, den Bruder teilweise eben gekannt haben, sehr, sehr schwer war, fast unmöglich, da Interviews zu führen. Es ist ja kein Zufall, dass es nichts, also solche Interviews bisher nicht gibt, außer eben in dem Buch Da geerbtes das Schweigen. Bei der zweiten Generation ist das dann, oder habe ich die Erfahrung gemacht, ein bisschen anders schon. Da gibt es dann Fragen, da gibt es ein bisschen Interesse, Nachfragen und man will ein bisschen wissen, was ist da eigentlich passiert. Dementsprechend, das spiegelt sich in den Interviews wieder, gibt es weniger Interviews mit Personen der ersten Generation und mehr eben der zweiten und dann der dritten Generation. Natürlich, zeitliche Distanz mag so etwas erleichtern. Einerseits, andererseits habe ich vielleicht auch die Freude gehabt, Familien oder Angehörige kennenzulernen, zu begleiten und zu interviewen, die dafür halt auch eine gewisse Sensibilität und einen gewissen Sinn haben, ja.
Sie haben auch angemerkt, bei der zweiten Generation, also bei den Kindern, gäbe es auch die Tendenz, die Eltern ein wenig schützen zu wollen, also nicht Erinnerungen aufwühlen, nicht noch einmal durchleben dieser Geschichte, sondern eher Verständnis für das Schweigen der
Ja.
Elterngeneration.
Ja, man nennt das, das kann man jetzt nicht nur bei den Euthanasieopfern und Angehörigen sagen, sondern generell dieser erste, zweite Generation Pakt des Schweigens. Der eine erzählt nicht in der Hoffnung, eben Stigmatisierungen, unterlebtes Leid, Ängste und so weiter nicht weiterzugeben. Der andere fragt nicht nach, um eben genauso wie du das jetzt gesagt hast, eben das nicht aufzuwühlen, diese Erlebnisse. Nur bei solchen traumatischen Erfahrungen, wo es um da geht es um Mord, da geht es um Tötungen, um Menschen, die teilweise von einem Tag auf dem anderen, auf den anderen aus den Familien gerissen werden. Dieser Schrecken, der vermittelt sich auch ohne die sprachliche Weitererzählung. Dieser Schrecken setzt sich fest und der kann auch Generationen, wie ich es dann danach in den Interviews zeigen habe können, Generationen später noch seinen Niederschlag finden. Der Unterschied ist halt der, dass solche der ersten Generation unter Umständen noch wissen können, wo diese Albträume, Belastungen, psychische etc. herrühren. Zweite und dritte Generation, da wird das dann diffuser, da wird das unkonkreter. Gefühle, Ängste etc. sind da, aber man weiß nicht genau, worauf man diese zurückführen soll.
Das heißt, der gespürt, da ist was, kann das aber nicht mehr benennen.
Ja, also so wie es eben ein Interviewpartner gesagt hat, er spürte diese dunkle Wolke, weiß aber eigentlich in keinster Weise, wo die herkommt, warum die da ist und schon gar nicht, wie man die wieder los wird. Oder eine andere Interviewpartnerin, deren Mutter ja der NS-Euthanasie zugeführt worden ist, die jahrelang ihr Leben versucht zu meistern und dann in der Mitte ungefähr ihres Lebens nach einem Verlust, nämlich nach einer Scheidung von ihrem Mann, den Zusammenbruch hat und sich durch diese Scheidung, durch diesen Verlust, durch diese Trennung so erinnert fühlt und so zurückgeworfen fühlt in ihre Kindheit, wo sie von der Mutter getrennt worden ist, die nämlich tatsächlich von einem Tag an den anderen, auf den anderen weg war, dass sie in so tiefe Depressionen und Ängste reinkommt, dass sie, wie sie dann im Interview auch sagt, auch über Suizid schon nachgedacht hat. Sie spricht von einer Traurigkeit, die so tief gewesen ist, dass sie sich gefragt hat, wie sie da überhaupt noch leben kann. Und erst durch die Auseinandersetzung, die Aufarbeitung und auch natürlich therapeutische Begleitung, psychotherapeutische Begleitung etc., es geschafft hat, um in ihren Worten zu bleiben, ein Leben wieder in Freude und vor allem Vertrauen zu führen.
Ich glaube, Sie haben es übertitelt mit den Worten: Maria Gruber, meine Mutter hat mich verlassen und jetzt verlassen mich alle. Also dieses wiederholte Erleben einer Traumatisierung, wenn man so will.
Genau, man könnte es als emotionales Flashback bezeichnen. Und so etwas kann auch, wenn man jahrelang, unter Umständen jahrzehntelang, das verdrängt, nach unten, wie sie es ja sagt, nach unten drückt, dem Druckkochtopf nicht den Deckel runternimmt, kann sich das Jahre und Jahrzehnte später deinen Weg bahnen, ja.
Apropos Druckkochtopf, wenn wir jetzt von der ersten und zweiten Generation uns ein bisschen wegbewegen, wie geht denn die Enkelkindergeneration mit der Familiengeschichte um? Sie beschreiben durchaus eine gewisse Neugierde, unter Anführungszeichen, der jungen Generation. Und wird die dann auch befriedigt, gestillt von Seiten der Älteren?
Also ja, das ist interessant, wobei da, also es ist ja leider keine große statistisch-empirische Studie geworden, sodass man da von den Gesamtheiten eben, also von den Beispielen auf die Gesamtheiten schließen kann. Bei den Familien, wo ich Interviews geführt habe, die ich begleitet habe und wo ich dann mit der dritten Generation eben auch Gespräche geführt habe, da war das so, dass es gerade die dritte Generation sein kann, die diesen Pakt des Schweigens der ersten und zweiten Generation auflockert und einen neuen, vielleicht auch etwas frischen Weg findet zum Gespräch, zur Auseinandersetzung innerhalb der Familie. Das ist durchaus passiert in den Familien, die ich da begleitet habe. Allerdings gibt es auch da Ängste. Also ein Interviewpartner der dritten Generation, der gesagt hat, er hätte noch viele Fragen an seinen Opa, dessen Mutter ermordet wurde, die er sich aber nicht stellen traut. Er hat viele Fragen gestellt, also er hätte noch viele, aber er traut sich diese nicht stellen, weil er Angst hat auch vor der Reaktion des Großvaters. Diese Verdrängungen von Morden, von diesen rausgerissenen Familienmitgliedern beinhalten ja sehr viel Gewalt gegen sich selbst. Diese Verdrängung ist ja auch etwas sehr Gewalttätiges gegen einen selber. Und Gewalt kann in solchen Familien eine Rolle spielen. Also gerade wenn solche Themen dann angesprochen werden. Ja. Oder heftige Reaktionen. Und man will natürlich den Großvater nicht wehtun und verletzen. Als Enkelkind beispielsweise. Und manche haben ihre Fragen stellen können, manche haben eine sehr gute Gesprächsbasis sich erarbeitet. Du hast das auch schon erwähnt am Anfang, obwohl es vielleicht Konflikte gegeben hat. Andere wiederum haben nur ein Licht in einen Teil der Geschichte der Familie bringen können und ein anderer Teil muss nach wie vor im Dunkeln bleiben.
Ich habe sogar eine Situation im Kopf, wo der Großvater, glaube ich, was darauf bestanden hat, dass die gefundenen Akten danach quasi versteckt werden, damit sie ja auch keiner findet, der familienextern ist.
Nicht nur das, eigentlich ist es sogar darum gegangen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Familie diese Akten dann auch tatsächlich durchgehen kann. So etwas muss man natürlich dann auch akzeptieren, das ist ganz klar. Und das zeigt vor allem, wie schmerzhaft für in dem Fall den Großvater dieses Wissen, das dann da an den Tag gebracht worden ist, tatsächlich ist. Es ist so, der hat jahrzehntelang Ahnungen vielleicht gehabt, dunkle Ahnungen, ein bisschen ein Wissen, aber nichts Genaues. Und dann, Jahrzehnte später, finden die Tochter und die Enkelkinder mit seiner Erlaubnis im Landesarchiv Aktenmaterial zur ermordeten Mutter. Dann dauert das noch einmal eine Zeit lang, bis er die sich wirklich anschaut. Und wenn er sie anschaut, kommt er drauf, dass ein großer Teil von dem, was er gewusst hat über seine Mutter, auch über spätere Freunde von ihm und deren Rolle beim Verschwinden der Mutter, ganz anders waren, als wie er es immer gedacht hat oder er es mitbekommen hat. Also essentielle Erfahrungen des Lebens quasi komplett anders sind, als er es immer für wahr gehalten hat. Und da geht es natürlich dann schon, also das geht so tief, da gibt es natürlich, also da habe ich sehr viel Verständnis, dass man das dann nicht gerne dann auch nach außen trägt. Für uns war das dann so, dass doch das Verhältnis zu dieser Familie, man muss sich ja vorstellen, wir sind ja nicht nur bei einem Treffen, sondern wir treffen Familienangehörige immer wieder, über lange Zeit, teilweise über Jahre und begleiten die, dass man doch eine Basis gehabt hat, wo man sagen hat können, okay, wir dürfen da mal drüber schauen. Und das ist, um einen letzten Satz zu sagen, insofern auch sehr, sehr relevant für uns, da wir als Verein jetzt nicht einfach nur hergehen, wie das oft auch aus Budgetmitteln oder Zeitmitteln bei Universitäten und Ähnlichem gemacht wird, jetzt Aktenmaterial durchzuschauen und das dann herzunehmen, im Täterakten quasi, und das dann eben auf die eine oder andere Weise zu publizieren oder für bare Münze zu nehmen. Wir sind sehr bemüht, auch die ganzen anderen Narrationen, die ganzen anderen Geschichten, die es in der Familie gibt, um diesen Mord zusammenzutragen, auch mit dem Wissen in der Region und mit konkreten Daten in der Region zusammenzubringen und zu vergleichen, um zu schauen, was kann davon stimmen oder möglichst nah an die Wahrheit kommen, was damals passiert ist, und was geht sich nicht ganz aus. Am Ende haben wir dann eben die 60 Namen, mehr als 60 Namen, die wir auch ausgeschrieben haben als erste von Euthanasieopfern im und aus dem Geldtal gefunden.
Ich muss ein bisschen einen Abschluss machen an dieser Stelle. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ihr auch mit Experten aus der Region zusammenarbeitet, die den Leuten ein Stück weit behilflich sind, das, was gefunden wird, auch zu verarbeiten. Ich habe Mutti, glaube ich, heißt der Herr im
Ah ja,
Kopf,
also
der da ein Stück weit auch unterstützend tätig ist.
Naja, ich habe im Buch Geerbtes Schweigen vor allem die Frage gestellt, welche Möglichkeiten gibt es für Angehörige heute, also jetzt in der Gegenwart, das ist ja das richtig Spannende, entsprechende Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und Daniel Wutti, den du jetzt dann genannt hast, der Verein in Klagenfurt, der bei der Uni Klagenfurt angesiedelt ist, heißt Aspis. Angefangen hat das mit einem Nachfahren von NS-Opfern der Kärntner Slowenen, psychotherapeutische Begleitung und Unterstützung zu erhalten. Und dieses Angebot steht auch Familien offen, in denen es Euthanasieopfer gibt. Und in Wien gibt es das natürlich auch mit dem Verein ESRA. Allerdings sind diese wirklich professionellen Angebote sehr rar, gestreut.
Das heißt, wir schließen im Prinzip die heutige Sendung ab mit der Erkenntnis, dass Traumatisierung durchaus verarbeitbar ist, dass das allerdings sehr viel Zeit braucht und längst nicht bei jedem und jeder gleich verläuft und dass man sich auch professionelle Unterstützung organisieren darf und organisieren muss, um das zu schaffen. Ich nehme da das Beispiel der Maria Gruber, die es ja für sich sehr wohl geschafft hat, diese negative Energie für sich in was Positives umzulenken. Sie haben beschrieben, die Frau hat mit 72 noch eine Ausbildung begonnen.
Ja, genau. Also ist ja das, was Tedeschi als posttraumatisches Wachstum nennt. Das ist durchaus möglich. Und es entsteht dieses Paradoxon, dass wir Menschen, die eine traumatische Erfahrung machen, da geht es dann eben sehr oft eben um Verlust, um Gewalterfahrungen, eben um das Erleben in einer Situation der eigenen Ohnmacht, der Handlungsunfähigkeit, dass man dies sehr wohl überwinden kann, auch integrieren kann in die Persönlichkeit und dass Menschen dann einerseits verletzlicher sind, andererseits aber auch sehr viel stärker ihr Leben meistern können und auch eben, um Maria Gruber wieder zu zitieren, ein Leben in Freude führen können.
Dann sage ich danke an dieser Stelle. Ich glaube, das ist ein mehr als perfektes Schlusswort. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Dort findet sich auch übrigens eine Diskussion rund um das Schloss Hartheim und seine Geschichte. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Am Mikrofon war Christoph Dierenbacher.